SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast Science-Fiction-Roman von Aiki Mira Folge 5 Es liest Anne Müller Symbiom 2090 Sie sind mit dem Eingriff der rekonstruktiven Erinnerungstransplantation vertraut? Was soll Helen darauf antworten? Sie weiß, dass Dr. Cabral eine preisgekrönte Neurochirurgin ist, die in diesem Feld brilliert. Helen ist bloß Botanikerin. Ihr Fachgebiet sind Pflanzen. Dr. Cabral deutet Helens Schweigen als Unwissenheit und fährt fort. Rekonstruktive Erinnerungstransplantation wurde schon vor 80 Jahren bei Mäusen durchgeführt, seit den 2030ern bei Alzheimer-Kranken. Helen nickt, unsicher, worauf ihr Gegenüber hinaus will. Sie besitzen wahrscheinlich ein Erinnerungskonto, auf das im Fall einer Alzheimer-Erkrankung zurückgegriffen werden kann? Helen schüttelt den Kopf. Für solche Vorkehrungen hatte sie nie genug Geld übrig. Auch künstlich erzeugte Erinnerungen können im Fall einer Erkrankung helfen. Leider funktioniert es nicht bei einem Gehirn, das noch im Umbau ist, einem jugendlichen Gehirn. Das bringt mich zu meiner Adoptivtochter oder präziser zu dem isolierten Ereignis synthetischer Biologie namens Tanun. Helen schluckt. Bisher war ihr Tanun als ein krankes, menschliches Mädchen vorgestellt worden, über das alle im Camp schwiegen, als wäre es ein Makel. Wie das gesamte Symbiom ist auch Tanun ein klassifiziertes Projekt. Da es sich bei Tanun um ein menschenähnliches Wesen handelt, ist die Klassifikationsstufe besonders hoch. Helen hätte gern gewusst, was menschenähnlich bedeutet, aber sie spürt, dass diese Frage problematisch ist. Also nickt sie. Eine brave Soldatin, die weitergeht, auch wenn sie in etwas Unüberschaubares entsendet wird. Als könnte Dr. Cabral ihre Gedanken lesen, sagt sie, natürlich klonen wir hier keine Menschen. Dieser Punkt war der Ethikkommission immer sehr wichtig. Daher heißt es offiziell menschenähnlich. Das ungute Gefühl in Helen steigert sich ins Unermessliche. Sie glaubt, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, zu ertrinken in Worten und Bezeichnungen, die dazu dienen, das Unaussprechliche vertretbar zu machen. Mit großer Anstrengung bringt sie hervor, Tanun ist wie das Symbiom? Dr. Cabral klatscht in die Hände, erleichtert, dass Helen das Spiel mitspielt. Genau, wie das Symbiom. Eine wahrgewordene Fantasie. Ein Denkexperiment, das wir mithilfe synthetischer Biologie in die Wirklichkeit geholt haben. Etwas, das einem außerirdischen Leben wohl am meisten entspricht. Daher kam die Ethikkommission zu dem Schluss, dass es fraglich ist, ob Tanun oder das Symbiom überhaupt irdisch genannt werden dürfen. Schließlich entstanden beide nicht aus irdischer Natur, sondern am Computer. Mithilfe von Computer und synthetischer Biologie haben wir sie aus den abstrakten Räumen unseres Denkens hierher auf diesen Planeten geholt. Kein Wunder, dass es für Tanun so schwer ist, in unserer Welt zu leben, sich zu erinnern. Sie ist unfähig, Erinnerungen zu bilden? Was unser Ich im Wesentlichen ausmacht, ist die Fähigkeit, sich Bewusstseinsinhalte als Erinnerungen anzueignen und dann auf sich selbst zu beziehen. Tanun hat Schwierigkeiten, persönliche, autobiografische Erinnerungen zu formen, das eigene Leben als Erzählung wahrzunehmen. Sie kann Neues lernen, sie träumt. Aber Träume und vergangene Ereignisse bleiben für sie isolierte Punkte, ohne Zusammenhang. Tanun kann zwar Geschichten erfinden, aber sie kann diese Fähigkeit nicht auf ihr eigenes Leben oder auf ihre Träume anwenden. Eine Transplantation könnte ihr dabei helfen. Helen blinzelt. Es ist offensichtlich, dass sie nicht versteht, warum Dr. Cabral ihr das alles erzählt. Dr. Cabral seufzt. Zu erinnern ist ein komplexer neurologischer Prozess, den wir noch nicht ganz verstehen. Rekonstruktive Transplantation ist daher irreführend. Was wir tatsächlich machen, ist Stammzellen zu übertragen. Bisher hat Helen das Mädchen Tanun ignoriert. Sich erfolgreich geweigert, Tanuns Existenz anzuerkennen. Selbst als Botanikerin kann sie jedoch sehen, dass Tanun auf menschlichen Bauplänen beruht, so wie das Symbiom auf den Bauplänen eines toten Amazonas beruht. Sie sieht wirklich sehr menschenähnlich aus. sagt Helen leise und mehr zu sich selbst. Dr. Cabrals Blick wird starr. Sie kennen die Leitlinie zum Schutz vom indigenen Wissen? Darauf haben sich unsere Vorgängerteams berufen. Demnach besaßen indigene Völker eine einzigartige Fähigkeit, die unserer Welt seit ihrem Ableben verloren ging. Einen Schutz gegen die Verzweiflung, die ein sterbender Planet in uns Menschen für gewöhnlich auslöst. Weil indigene Völker in Bezug auf ihre Umwelt ein Kollektivgedächtnis pflegten, entwickelten sie nicht nur ein starkes Gespür für die Bedürfnisse ihres Lebensraums, sondern auch Zuversicht, so zumindest die Theorie. Tatsächlich gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass aus einem starken Gespür für die Vergangenheit auch ein starkes Gespür für die Zukunft entstehen kann. Die Erinnerung an Schwierigkeiten und Veränderungen rüstet Menschen, um sich erneut diesen Schwierigkeiten zu stellen. Unsere Vorgängerteams glaubten, wenn sie ein indigenes Volk zurückholen, können sie auch die verloren gegangene Fähigkeit zurückholen. Helen ahnt, dass das Wort zurückholen ein Euphemismus ist, um genetische Manipulation zu verschleiern. In den Anträgen steht wortwörtlich: Ein indigenes Kollektivgedächtnis ist unsere beste Hoffnung, um eine Welt aufzubauen, die auf Gegenseitigkeit und gegenseitigem Respekt basiert. Für die Erde und füreinander. Den Worten folgt ein Lachen, kalt, gebrochen. Dann fährt sie fort. Unser Forschungsauftrag beruht also auf einem Faux-Idealismus. Für ein gutes Ziel darf jedes Mittel eingesetzt werden. Fragen Sie mich nicht, wer das damals abgesegnet hat oder woher das Geld dafür kam. Das Vorhaben wurde genehmigt. Unsere Vorgänger erhielten die gewünschten Ressourcen, Zugang zu Gendatenbanken, Erlaubnis zur Entwicklung von Embryonen. Das Team, das vor uns hier war, bestand aus 17 Anthropologen und Geningenieuren. Alles Männer? Fragt Helen überrascht. Ja, es waren Männer, die erstes menschenähnliches Leben im Symbiom entstehen ließen. Sie fingen mit 10 Embryonen an, entwickelt aus zusammengemischten, enhanceden Zellen, damit sie den heutigen klimatischen Verhältnissen und Krankheiten standhalten. Alle Exemplare waren unfruchtbar, daraus hätte nie ein Volk wachsen können. Als der Auftrag kam, Fehler der Vorgängerteams auszubügeln, hat mir niemand gesagt, worauf ich mich einlasse. Welche Form von Sexismus dazu geführt hat, dass wir heute hier sind, ein Team aus Neurologinnen und Biologinnen. Dr. Cabral blinzelt, als würde sie von etwas aufwachen. Rede ich zu viel? Das tut mir leid. Helen lächelt. Einen Moment fühlt es sich so an, als würden sie etwas miteinander teilen. Einen gemeinsamen Moment der Nähe. Ich werde Sie unterstützen, Dr. Cabral, wo immer ich kann, verspricht Helen, ohne zu erkennen, was sie damit verspricht. Berlin 2100. Unauffällig folgt Aruke dem Bodyguard zum Wald. Sie hat das Gefühl, der Mann lockt sie absichtlich hierher. Hier oben bleibt er im Nachteil. Das ist ihr Territorium, besonders der Wald. Sie kennt die Tiere dort, kann durch so manches Auge schauen. Sie braucht keine Angst zu haben. Wenn jemand Angst haben müsste, dann der Bodyguard, der hier fremd ist. Locker gegen einen der Bäume gelehnt, wartet er auf sie, lächelt süßlich, als wäre das alles bloß ein harmloses Spiel. Na endlich, er zwinkert. Flirtet er etwa mit mir? Er tut nur so. An seiner angespannten Bauchmuskulatur kann sie erkennen, dass er kampfbereit ist. Sie holt tief Luft, sammelt ihre Kraft. Mit ruhiger Stimme fragt sie: Was willst du? Er streicht sich durchs kurze, lockige Haar, spielt Verlegenheit vor. Was ich will? Oh, jetzt hast du mich ertappt bei einem sehr schmutzigen Gedanken. Aruke baut sich vor ihm auf. Nochmal, was willst du? Er lächelt, zuckt mit den Schultern, schaut schräg an ihr vorbei und murmelt: Du gefällst mir, das ist alles. Aber vielleicht ist es nicht dein Ding, mit einer Person wie mir zu schlafen. Aruke verschluckt sich an einem Lachen, kurz und hart. Dann lässt sie die Arme sinken und entgegnet: Das macht bestimmt Spaß, ist aber langweilig im Vergleich zu... Warum denkt sie jetzt gerade an Olivia? Im Vergleich zu was? Es ist Kenoa, der das fragt. Aruke hatte so eine Ahnung, dass er gleich hier auftauchen würde. Wahrscheinlich hat sie es auch deshalb gesagt. Sie ist immer noch eifersüchtig auf das, was Quinoa mit Thiago hat. Bloß kann sie das nicht einmal vor sich selbst zugeben. Ob Quinoa das ahnt? Er stellt sich dicht neben sie. Seine Hand streift ihren nackten Bizeps. Sie wagt es nicht, ihn anzuschauen. Seine körperliche Nähe wird ihr bewusst und ein wohliger Schauder fließt über ihren Arm bis runter zum Po. Angespornt von Quinoas Gegenwart macht sie einen Schritt auf den Fremden zu, der scheinbar entspannt gegen den Baum lehnt, dessen Muskeln sich jedoch bis hoch in die Stirn verhärten. Hat Rivalux dich geschickt? Lass mich raten. Sie will mich sehen. Die Gesichtszüge ihres Gegenübers vereisen. Richte Riva aus, sie soll uns 4 Tickets für ihre nächste Show schicken. Sag ihr, Capral ist ihr größter Fan. Symbiom 2090. Sie ändern ihre Taktik. Prima ist das bewusst. Aber ist das nicht besser, als dass sie Tanun überhaupt nicht besuchen darf? Gut, sie darf nicht allein gehen, aber sie darf zu ihr. Und das ist doch, was zählt. Für jeden Besuch muss sie einen bodenlangen schwarzen Kittel anziehen. Lilima begleitet sie und Prima ist froh darüber. Wäre ihre Mutter oder schlimmer noch Dr. Capral mitgekommen, hätte Prima nicht lange durchgehalten. Mit Lilima an ihrer Seite gelingt es Prima, die eigenen Tränen gerade so zurückzuhalten, dass Tanun nichts davon mitbekommt. Sobald Prima den Raum wieder verlässt, schiebt sich ein Kloß den Hals hinauf und sobald sie hinaus auf den Flur tritt, schüttelt ein furchtbares Schluchzen ihren Körper. Die junge Biologin drückt dann kurz ihre Hand. Das hält nicht die Tränen auf, aber erinnert Prima daran, dass sie nicht allein ist und dass all die schrecklichen Dinge nicht ihr passieren. Wenn sie danach Seite an Seite im Labor stehen, sagt die Biologin manchmal mehr, als sie eigentlich sagen darf, und Prima, die das bemerkt, hört nicht auf, Fragen zu stellen. Tanun ist nicht einmal volljährig. Wie kann Dr. Capral ihr so etwas antun? Es ist der einzige Weg, um Tanun zu helfen. Ihr jugendliches Gehirn ist zu fluide für herkömmliche Therapien. Fluide? Die graue Substanz der Großhirnrinde reift erst in der Pubertät. Dann bilden sich neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und was noch wichtiger ist, ein großer Teil wird wieder aufgelöst. Tanuns Gehirn ist im Umbau. So wie deins. Eine Kälte macht sich in Primas Brust breit. Was, wenn Dr. Capral auf die Idee kommt, das, was sie ihrer Tochter antut, auch Prima anzutun? Meine Mutter würde das nicht zulassen, versucht sie sich zu beruhigen. Wenn sie jedoch daran denkt, wie ihre Mutter sich von Dr. Capral behandeln lässt, ist sie sich nicht mehr so sicher. Die Leiterin der Forschungsgruppe behandelt andere gern so, als wären sie noch Kinder. Dadurch hat Dr. Capral etwas Herablassendes und zugleich Gefährliches an sich. Prima geht ihr so gut wie möglich aus dem Weg, was nicht leicht ist, da Dr. Capral regelmäßig in die Hütte einfällt wie ein Unwetter, das alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Was Prima besonders hasst, Dr. Capral klopft ihrer Mutter dann mit dieser zärtlichen Dominanzgeste auf die Schulter. Eine Geste, die Prima fast so sehr hasst, wie das unsichere Lächeln, mit dem ihre Mutter darauf reagiert. Als wäre ihre Mutter dankbar, dass Dr. Capral alles an sich reißt. Nein, denkt sie, meine Mutter würde mir nicht helfen. Prima sucht das Gesicht ihres Gegenübers. Die junge Biologin, die jeden Tag an ihrer Seite steht, ist wahrscheinlich die einzige Person, der Prima noch trauen kann. Berlin 2100. Riva könnte stundenlang so dastehen und durch die bodentiefen Panoramafenster ihrer Penthouse-Wohnung hinunter auf die Stadt schauen. Autonom fliegende Straßenlichter hinterlassen Schlieren in der Luft. Dazwischen huschen Menschen, Tiere und winzige Elektroautos. Alles bewegt sich in eigenartigen Mustern. Von hier oben wirken die Menschen wie betäubt, besonders wenn Riva mithilfe ihrer Innenaugen in die zusammengekniffenen Gesichter zoomt. Beim Anblick der vielen unterschiedlichen Bewegungsmuster überkommt Riva manchmal so ein Gefühl, als wäre sie mit allem verbunden. Alle gehören zu ihr und sie gehört zu ihnen. In solchen Momenten ist Riva vom Leben zutiefst gerührt. Obwohl sie die vorbeiströmenden Massen nicht persönlich kennt, reicht der Anblick, um den eigenen Körper mit Rührung überlaufen zu lassen. Vermutlich ist das Teil der Solastalgie, an der Riva von Jahr zu Jahr stärker leidet. Der mit der psychischen Erkrankung verbundene Schmerz verteilt sich wie ein Knistern über die Haut und lässt Riva eine tiefe Verbindung mit dem sterbenden Planeten spüren. Wir sind uns alle so ähnlich, so flüchtig. Wie kann ein Lebewesen das wissen und nicht in Tränen ausbrechen? Manchmal kann sie die Tränen nicht mehr zurückhalten und niemand um sie herum kann etwas dagegen tun. Sie denkt an den sterbenden Planeten und ihre Tränen fließen. Sie schämt sich für ihre Solastalgie, will nicht, dass ihr Leiden jemals an die Öffentlichkeit dringt. Besonders wenn sie allein ist, kann sie sich nicht zusammenreißen. Ihr Körper spürt bis ins letzte Molekül, dass alles um ihn herum zerfällt und im dunklen All verschwindet. Riva schaut hinaus, wohl bewusst, dass sie sich in einem gläsernen Turm befindet, umzingelt von anderen Türmen mit ebenso glatten und funkelnden Oberflächen. Ein Wald aus Glas. Die wenigen städtischen Parks sehen wegen der Sommerdürre elend aus. Fast schwarz leuchten die Rasenflächen im Licht einer untergehenden Sonne. Riva versucht den Stress, den der Anblick in ihr auslöst, mit absoluter Gegenwärtigkeit zu bekämpfen. Sie konzentriert sich auf winzige Details. Im schwarzen Rasenquadrat läuft ein knochenweißer Hund. Aber auch das ist schmerzhaft und anstrengend. Über das Headset kündigt sich Cem an, der junge Mann, der so gekonnt durch sie hindurchschaut. Sie schickt alle anderen Bodyguards nach draußen und ruft den Neuling herein. Sie muss sich nicht zu ihm umdrehen. Sie spürt, wie er dicht an sie herantritt, tut aber so, als würde sie es nicht merken. Reglos und nackt wie eine Skulptur steht sie vor der schaurigen Kulisse einer aufkommenden Dämmerung. Das farbenfrohe Nachspiel des Sonnenuntergangs bäumt sich ein letztes Mal auf und der Himmel brennt in Grün, Gelb und Lila. Die dicht aneinander stehenden Türme reflektieren und verzerren das Licht. Cem bleibt kurz der Atem stehen. Der Ausblick ist ihm vorher gar nicht aufgefallen und jetzt kann er die Augen nicht davon lösen. Er steht so dicht hinter Riva, dass er sich einen Moment fragt, ob sie seine Atemlosigkeit mitbekommt oder spürt, wie er weiteratmet. Oder ob ihre marmorierte Haut überhaupt nichts spürt. Als könnte sie seine Gedanken lesen, sagt sie, »Ich bin Solastalgikerin. Ich spüre immer viel zu viel.« Cem kennt das psychische Leiden, das von der fortschreitenden Klimakatastrophe ausgelöst wird. »Meine Mutter«, er räuspert sich, »solastalgischer Schmerz muss unerträglich sein.« Mittlerweile gibt es Medikamente, die helfen. Für meine Mutter kam das zu spät. Jahre andauernder Sommerdürren führten bei ihr zu einem Gefühl der Ohnmacht. Ja, es ist schwer akzeptieren zu müssen, dass wir die tiefgreifenden Veränderungen unseres Planeten nicht beeinflussen können. Heißt es nicht immer, im Zeitalter der synthetischen Biologie könnten wir das? Wenn du damit Zane Sedong meinst, alles bloß wissenschaftliches Theater. Mit eurer Show habt ihr einen Nerv getroffen. Die Streams laufen über. Sedong sagt doch nur, was die Wale mit dem Geld hören wollen. Gehörst du dazu? Zu den Walen? Riva dreht sich brüsk von ihm weg. Über Geld will ich mit dir nicht reden. Cem kann sehen, wie sich die feinen Linien auf ihrer Haut verschieben. Sie zittert. Vor Wut? Oder vor Panik? Meine Mutter gab auf, da war sie noch nicht einmal 60 Jahre alt. Ich wünschte wirklich, wir könnten Dinge wieder in Ordnung bringen. Riva dreht sich zu ihm, blickt ihm prüfend in die Augen. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, warum Matt dich ausgesucht hat. Als Liebhaber für mich und als Spitzel für them. Die Person mit dem Hasen, die heute... Auch darüber will ich mit dir nicht reden. Riva hebt die Hand, als wollte sie ihn schlagen. Wieder verschieben sich Muster auf ihrer Haut. Cem weicht einen Schritt zurück. Ich wollte nur sagen, ich bin ihr gefolgt. Sie lebt oben. Riva presst die Lippen aufeinander, kann das Vibrieren von Mund und Kinn aber nicht stoppen. Sie will Tickets für deine nächste Show. Ich soll dir sagen, Cabral sei dein größter Fan. Cem beobachtet Rivas Reaktion genau. Schließlich wird er später darüber berichten müssen. Zu seiner Überraschung schüttelt sich Riva, als würde sie frieren. Dann befiehlt sie in einem Ton, den er nur schwer deuten kann, »Leg dich auf den Boden.« Cem starrt erst sie, dann den Boden an. »Ich stehe nicht auf hyperreal, VR-tauglich und so. Ich mag nicht einmal deine Musik. Ich mache keine Musik. Ja, stimmt. Du hypnotisierst Tiere. Nein, ich verschmelze mit ihrem Bewusstsein. Klar, ich könnte jetzt mit dir schlafen. Aber dann hätte ich auch für das pseudofeministische neo-arabische Patriarchat arbeiten können.« Riva starrt vor sich hin. Äußerlich ist ihr nichts anzusehen. Cem ist sich trotzdem sicher. Seine Ablehnung hat sie getroffen. »Was genau hat die Person zu dir gesagt?« »Ich glaube, sie will einfach nur Aufmerksamkeit. Ein durchgeknallter Fan.« Riva scheint über seine Worte nachzudenken. In einer fließenden Bewegung lässt sie sich auf den kalten Steinboden nieder. Cem setzt sich neben sie. Draußen leuchtet ein Nachthimmel voll mit vorbeirauschenden Satelliten. Riva zieht die Beine an, verschränkt ihre Arme darum und sagt zu niemand Bestimmtem, »Wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir vor, ich hätte ein Messer. Damit schneide ich von der Stirn bis zum Schritt. Einen einzigen langen Schnitt. Und dann ziehe ich meine Arme aus den Armen, hebe mein Gesicht aus dem Gesicht, trete mit den Beinen aus meinen Beinen, verlasse meinen Körper wie ein Fashion-Outfit. Dann bin ich nicht mehr Riva Lux. Dann bin ich nicht einmal mehr ein menschliches Wesen, sondern durchsichtig und leicht.« Sie hebt das Kinn und schaut ihn an. Sie möchte sehen, ob sich sein Gesicht verschiebt, ob er sie für etwas Problematisches hält. Cem schaut geradeaus ins Dickicht aus gläsernen Türmen und tanzenden Lichtern. Nach einer Weile dreht er den Kopf und sagt, »Meine Mutter hatte eine ganz ähnliche Fantasie. So etwas verschafft euch Erleichterung, nicht wahr?« Sie sehen sich an. Eine Spannung baut sich auf. Eine neue Form von Energie. Schon bald hält Riva das nicht mehr aus und sie bittet, »Besorgst du mir ein Betäubungsmittel?« Er runzelt die Stirn. »Hast du nicht gesagt, es gibt dafür Medikamente?« »Schon, aber ich brauche etwas, damit ich keine Schmerzen mehr habe, gut schlafe und mir nie mehr Sorgen mache.« Ein zartes Lächeln glättet seine Stirn. »Du weißt, dass es so etwas nicht gibt.« Synbiom 2090. Lilima fällt auf, dass Prima immer blasser, ihre Augen von Tag zu Tag mehr gerötet sind. Darauf angesprochen, versichert sie, dass alles in Ordnung sei. Es gibt eigentlich nichts, worüber sich Lilima bei dem Mädchen beschweren könnte. Jeden Morgen erscheint sie pünktlich und arbeitet fleißig. Zusammen besuchen sie Tanun. Wird sie sterben? Aber nein. Sie wird durch Chemotherapeutika auf einen neurologischen Eingriff vorbereitet. Das nennt sich Konditionierungsphase. Das wird etwa 20 Tage andauern. Angeschlossen an die vielen Schläuche, festgebunden auf der Liege, das sieht jedes Mal so aus, als würde sie leiden. Glaub mir, es sieht schlimmer aus, als es ist. Prima will das glauben. Sie versucht nicht daran zu denken, wie Tanun aussieht, tut es aber dann doch. Wenn Tanun spricht, krabbeln ihre Pupillen wie Ameisen davon. Ihre Finger spielen auf unsichtbaren Instrumenten, scheinbar losgelöst von einem Körper, von einem Gehirn. Mundwinkel zucken unkontrolliert, Speichel fließt. Prima weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Selbst in der Erinnerung kann sie den zunehmend verstörenden Anblick kaum ertragen. Lilima sieht das. Was sie nicht sieht, das Grauen sickert in Primas Träume ein. Tagsüber wachsen daraus Visionen. Tanun gleicht dadurch mehr und mehr der Chimäre, an der Lilima seit Monaten operiert. Müsste ich nicht darauf bestehen, dass die Erwachsenen damit aufhören? Das bringt Prima nicht fertig. Sie ist davon überzeugt, dass die Erwachsenen sich dann sofort Ersatz suchen. Jeder neue Tag fühlt sich an, als wäre sie gerade so entkommen. Jeden Tag bangt sie von Neuem, dass Tanun aufgibt und dass sie die Lehrstelle auffüllen muss. Weder mit ihrer Mutter noch mit Lilima kann sie darüber sprechen. Alles, was sie tun kann, ist, sich im Labor unentbehrlich zu machen. Heute ist jedoch alles anders. Sie kann sich nicht mehr dazu durchringen, die Türschwelle zu übertreten. Als sie nach dem Mittagessen vor Tanuns Tür stehen, wendet sie sich abrupt ab. Erst als sie Lilimas Reaktion sieht, versteht sie, dass die Erwachsenen auf diesen Tag gewartet haben. Sie wollen, dass ich genug von Tanun habe. Lilima sieht sogar ein bisschen erleichtert aus. Das ärgert Prima. Tanun ist doch kein Spielzeug. Die Erwachsenen scheinen das zu glauben. Prima will nicht so denken wie sie. Also strafft sie die Schultern, zwingt sich, den Raum zu betreten. Seit letzter Woche hängt Tanun an der Atemhilfe. Angeschlossen an die Maschine bewegt das Mädchen die Lippen lautlos, als wollte sie etwas sagen. Doch sie kann es nicht hervorbringen. Ihre winzigen Pupillen wandern unruhig umher, über die Wände, über Primas Gesicht. »Tanun, bist du bei uns?« fragt Lilima. Was von Tanun übrig geblieben ist, hört die Worte nicht. Pupillen irren hoch, runter, seitwärts, bleiben nie lange genug an ihrem Gegenüber kleben. Prima spürt, wie all das bricht, das Wut und Angst bis eben noch zurückhielt. Sie wendet sich ab und stürmt hinaus. Draußen im Flur lauscht sie, aber kann nichts hören außer das Arbeiten der Maschine. Das Schnaufen und das Zischen, wenn Luftmoleküle aneinander gepresst werden. Berlin 2100. Aruke und Crispin starren die Lieferdrohne an, die durchs offene Fenster des Haku hereinfliegt. Sie sind davon aufgewacht. Crispin verbrachte die Nacht mit dem Kopf auf dem Konsolentisch. Aruke und Kenoa aneinander geschmiegt auf dem Boden. Soho schläft noch immer tief und fest auf dem Zweisitzer. Kein Wunder, ihr Schlafplatz ist der bequemste. Es war eine lange Nacht voller Musik, Gelächter und Halluzinationen. Krümel des bunten Pulvers hängen noch in Arukes Zähnen und sie versucht, sie nicht hinunterzuschlucken, während sie sich aus Kenoas Umarmung windet. Ihr Freund brummt etwas und dreht sich auf die andere Seite. Aruke läuft zum Fenster. Zusammen mit Crispin begutachtet sie die gelandete Drohne. Crispin sieht heute Morgen aus wie eine Leiche. Zu viel Streusel, vermutet Aruke. Sie haben mich. Sie haben mich gefunden. Wer Worte quietschen, als wäre eine Sirene losgegangen. Von den hohen Tönen klingeln Arukes Ohren. In ihrem Gehirn ist es genauso stickig und sauerstoffarm wie im Haku, das sich trotz des offenen Fensters in der Morgensonne aufheizt. Nein, das ist von Rivalux. Aruke zeigt auf das Logo. Jetzt sieht es Crispin auch und atmet hörbar aus. Aruke spürt einen akuten Schmerz, als würde etwas tief in ihr aufreißen. Sie hält ihren Arm mit der bionischen ID an die Drohne und eine Klappe öffnet sich. Als Crispin das sieht, kreischt Bay: »Scheiße, sie weiß, wer du bist und wo du wohnst.« Crispin ist sichtbar beeindruckt, gleichzeitig aber auch verstört, weil das geheime Hauptquartier offensichtlich nicht mehr geheim ist. Dabei haben sie auf dem Heimweg vom Isinbi jeden gängigen Trick angewendet. Auf den Zwiftern fuhren sie Kurven und Schleifen, sogar im Kreis. Am Ende kamen sie am übernächsten Dach raus. Es hat nichts genutzt. Von der Begegnung mit Rivas Bodyguard hat Aruke nichts erzählt. Sie will nicht, dass Crispin sich Sorgen macht. Jetzt bereut sie es. Zusammen werfen sie einen Blick in den geöffneten Laderaum der Drohne. Aruke spitzt zwei Finger und fischt etwas hervor. Oval, hart und elektronisch blinkend. Sie weiß, was das ist, aber will es nicht glauben. Wir reisen nach Paris? Kenoa reibt sich ungläubig die Augen. Jep, antwortet Aruke. In 12 Stunden fängt die Show an. Und ich darf mit? Fragt eine noch verschlafene Soho. Aruke nickt. Der Teenager klatscht jauchzend in die Hände. Das ist ja besser, als 5 Jahre zu schlafen und als Erwachsene aufzuwachen. Crispin schlägt die Arme über den Kopf zusammen und verfällt in eine für Crispin typische fatalistische Stimmung. Alles steht kurz vor dem Aus. Paris wird wirklich unser letzter gemeinsamer Ausflug. Quinoa sagt nichts. Offenbar freut er sich genauso wenig wie Crispin. Aruke fährt durch Quinoas vom Schlaf noch abstehenden Haare. Keine Sorge, Quinoa. Ein Multikopter bringt uns von unserem Dach direkt zum Gelände des Showpalasts. Wir haben eine Einladung. Niemand wird uns nach IDs fragen. Quinoa rückt von ihr ab. Wieso haben wir überhaupt eine Einladung? Aruke spürt, dass auch die anderen das wissen wollen. Aber wie soll sie es erklären? Lieber lenkt sie vom Thema ab. Ich weiß, außer dem Auffanglager und Berlin warst du sonst nirgendwo. Ihr Freund verzieht das Gesicht. An seine untergegangene Heimat kann er sich kaum erinnern. Schwere Überschwemmungen und extreme Wetterbedingungen haben das frühere Hawaii zerstört. Süßwassermangel und politische Instabilität brachten Quinoa hierher. Auf Dach TN7 fand er einen sicheren Hafen. Aruke nimmt seine Hand. Glaub mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, unser Dach länger als ein paar Stunden zu verlassen. Bereits unten fühle ich mich unwohl. Die Unerschütterlichen nicken. Sie wissen, wovon sie spricht. Ihnen geht es genauso. Die vielen Sicherheitsschranken, fährt Aruke fort. Wenn ich irgendwo auftauche und die Infrarotschranken piepsen, fühle ich mich gedemütigt. Das ist für mich dann nicht mehr das wirkliche Berlin. Auch auf den Dächern vermischen sich Menschen immer weniger, fügt Quinoa hinzu. Sie übernehmen ein Dach und verteidigen es gegen Veränderungen. Mit der besonderen Weisheit eines Teenagers sagt Soho, die besondere Dynamik der Dächer kann zu einer Art Stillstand führen. Crispin hat sich ausgiebig mit Stadtgeschichte beschäftigt und wirft jetzt ein, ihr werdet sehen, jede Metropole bricht früher oder später auseinander. Auch Berlin kehrt irgendwann in seine alte Form zurück. 7 Städte, 59 Gemeinden und 72 Bezirksgerichte sind vor hunderten Jahren zusammengelegt worden, um diesen gewaltigen Organismus zu schaffen. Alle nicken. Quinoa räuspert sich und stellt die Frage, die den Raum wie einen unsichtbaren Schatten ausfüllt. Was ist das mit dir und Rivalux? Wieso bekommst du eine Einladung von einer Megaceleb? Erwartungsvoll schauen alle zu Aruke. Sie weicht den Blicken aus, fixiert lieber die Drohne, als wollte sie das Fluggerät mit Blicken auseinandernehmen. Es ist kompliziert, sagt sie schließlich. Quinoa stöhnt. Soho kichert. Crispin lacht das Schurkinnenlachen. Du verheimlichst uns etwas. Quinoa senkt den Kopf. Aruke streicht über sein Haar und von da den Hals hinunter. Ich hätte dich trotzdem gern an meiner Seite. Überrascht schaut er auf. Das klingt, als warte in Paris kein Vergnügen, sondern Gefahr und Abenteuer. Crispin kreischt. Du glaubst, es wird Kill und Kalypse? Aruke ballt die Faust. Ich weiß das. Symbiom 2090. Seit Prima aus Tanons Zimmer gerannt ist, geht auch Lillimar nicht mehr hin. Stumm erledigen sie die Laborarbeit und verbringen genauso sprachlos ihre Pausen. Für Lillimar scheint das Thema damit abgehakt. Prima fragt sich jede Sekunde des Tages, wie es ihrer Freundin ergeht. Sie fantasiert davon, nachts einzubrechen, alle Schläuche herauszureißen und Tanun zur Flucht zu verhelfen. Manchmal träumt sie das sogar, allerdings enden solche Träume immer schlecht. Entweder stirbt Tanun sofort oder später auf der Flucht. Jedes Mal wacht Prima schreiend auf. Sie weiß, dass es nichts gibt, was sie tun kann. Selbst wenn sie Tanun befreit, wohin sollten sie fliehen? Wie überleben? Die Erwachsenen würden sie finden. Und wenn nicht, wäre es ein langsamer Tod im Symbiom. Während Prima darüber nachdenkt, hantiert sie neben Lillimar mit dem Nanobesteck, entfernt wie nebenbei die Schädeldecke eines modifizierten Vogels. Da betritt Dr. Cabral den Raum. Prima fühlt den kalten Luftzug, den die Neurochirurgin mitbringt. Bloß woher nimmt sie die Kälte an einem Ort, der ein durch und durch tropisches Klima hat? Wahrscheinlich nimmt sie das Eis direkt aus ihrem Herzen. Bei dem Gedanken schaudert Prima. Dr. Cabral tritt zu ihr und schaut ihr eine Weile bei der Arbeit zu. Keine Frage, das Kind ist begabt. Wer hätte gedacht, dass ein unfertiges Teenager-Gehirn einmal so wichtig für die Forschung werden könnte? Dr. Cabral grunzt. »Das ist meine gerechte Strafe«, sagt sie fast schon vergnügt. »Ich kann Teenager nicht ausstehen, und jetzt sind sie genau das, was ich brauche.« Prima legt das Besteck beiseite, zieht erschöpft die VR-Brille ab. Sie fühlt sich, wie sich all die Tiere hier fühlen müssen, verzweifelt und zu müde zum Kämpfen. »Nur ein Test deiner Kompatibilität«, versichert Dr. Cabral, als müsste sie sich selbst davon überzeugen. Prima ahnt, dass mehr dahinter steckt. Sie spürt Dr. Cabrals Absichten, als wären es ihre eigenen. Ängstlich sucht sie Lilimas Gesicht. Die junge Biologin schaut weg. Auch später, als Prima sediert auf einem Stuhl in Dr. Cabrals Labor sitzt, taucht Lilima nicht auf. Wahrscheinlich will sie es nicht mit ansehen. Der Gedanke beunruhigt Prima mehr als alles andere. Alles andere, das sind die Fesseln um Handgelenke und Fußknöchel, die ihr allmählich das Blut abschnüren. Das ist der Beißschutz, ein unförmiges, gummiartiges Gestell, das ihr Gesicht verdeckt und bis in den Rachen reicht. Er soll Prima davon abhalten, sich die eigene Zunge abzubeißen. Überhaupt irgendetwas oder irgendjemand zu beißen. Berlin, 2100. Als sich der Multikopter dem Großraum Paris nähert, spürt Aruke, wie das Blut in ihrem Körper schneller zu fließen beginnt. Sie trägt immer noch Quinoas grasgrünes Hemd. Es ist mittlerweile so verschwitzt, dass der Stoff an manchen Stellen ganz steif ist. Das Hemd stinkt. Ein süßlicher Geruch, dem sich Aruke plötzlich bewusst wird. In dem Multikopter ist es heiß und stickig. Allen klebt der Schweiß im Gesicht. Arukes Blick wandert zu den Fenstern. Eine dicht bewachsene Seenlandschaft breitet sich unter ihnen wie ein Teppich aus. Immer wieder haben die Unerschütterlichen sie gelöchert, doch sie hat nichts verraten. Soho ist überzeugt, dass Aruke von einem randomisierten Algorithmus auserwählt worden ist. Celebs sind berüchtigt für solche Methoden. Crispin glaubt an eine Verschwörung. Quinoa spekuliert, dass Aruke etwas aus ihrer Vergangenheit verschweigt. Wie recht er damit hat, ahnt er nicht. »Weißt du, Paris ist nicht so weiß normiert wie Berlin. Dort musst du keinen Umhang tragen.« Aruke zieht eine Augenbraue hoch und Soho erklärt, »Crispin hat es mir erzählt.« Was erzählt, will jetzt auch Quinoa wissen. Einen Moment lang herrscht betretene Stille. Dann fragt Soho, »Wusstet ihr, dass Paris zu den lebenswertesten Städten Europas gehört? Eine Post-Kohlenstoff-Metropolis. Diesel wurde hier schon im Jahr 2024 verboten. Alle Autos wurden verbannt und der gesamte Asphalt in Grünanlagen umgewandelt.« »Woher weißt du das alles?«, fragt Aruke, ohne ihren Blick von den grünen Hügeln und blauen Wasserstraßen zu lösen, die von allen Seiten in die Sichtfenster schwappen. »Das erzählt mir gerade die KI in meinem Headset.« Crispin keucht, ruft mit schriller Stimme, »Moment mal, virtuelle Assistenz und automatische Speicherung der Geoposition habe ich bei allen Wegwerf-Headsets entfernt. Das war meine Bedingung, überhaupt mitzukommen.« Soho senkt den Kopf und murmelt kleinlaut, »Ich wollte das leere Wegwerfding aufziehen, wirklich. Aber dann hätte ich im Multikopter nicht die Befreiung mit den 12%ern spielen können.« »Also hast du dein verseuchtes Headset aufgezogen und beschlossen, uns alle in den Tod zu führen.« Crispin hebt den Visor an. Der rote Laseraugen scheinen sich in das Mädchen hineinzuschneiden. Aruke hebt beschwichtigend die Hand. »Crispin, du übertreibst.« Bevor They darauf etwas erwidern kann, ertönt eine automatische Durchsage, die über den Landeanflug informiert. Der Multikopter schwenkt seitwärts und fliegt einen schrägen Bogen nach unten. Ein weißes Kuppeldach verbreitert sich zum Stadion. Der Showpalast ist bereits aus der Luft beeindruckend. Aus der Nähe ist das Gebäude nicht mehr zu erfassen. Arukes Beine freuen sich, als sie aus dem Multikopter springen. Der neue Anblick lässt sie jedoch taumeln. Das Wimmeln interaktiver Bioarchitektur wächst senkrecht in den Himmel. Gigantische Wände aus aktiven Zellen, die im Tageslicht schillern und changieren. Crispin hebt mehrmals den Visor hoch. Quinoa bleibt immer wieder stehen. Nur Soho läuft arglos darauf zu. Die 14-Jährige scheint vor nichts in der Welt Angst zu haben. War ich mit 14 genauso? Aruke kann sich nicht erinnern. Ein Trupp Sicherheitsleute bildet eine schützende Hülle um die Unerschütterlichen und geleitet sie direkt vom Landeplatz zu einem der Eingänge. Aruke hätte sich gern in Ruhe umgeschaut, aber der Trupp weicht nicht von ihrer Seite. Im Laufschritt werden sie durch die Gänge gescheucht. Alle zusammen quetschen sie sich in einen Fahrstuhl und erreichen schließlich eine private Loge mit Glasfront. Soho macht sich über das aufgebaute Buffet her. Crispin untersucht die Kabine nach Abhörsendern. Aruke und Quinoa pressen ihre Nasen gegen das Glas und glotzen hinüber zur Bühne. »Was für Musik macht sie nochmal?«, fragt Quinoa, und sein Atem beschlägt die Scheibe. Riva Lux macht keine Musik. Sie teilt ihr Bewusstsein mit Tieren. »Ah, eine Zauberkünstlerin«, ruft Soho mit vollem Mund. Aruke ist viel zu aufgeregt, um etwas zu erwidern. Zugleich hat sie furchtbare Angst. Eine Angst, die ihr Körper kaum noch halten kann. Sie fürchtet, jeden Moment auseinanderzubrechen. Es dauert Stunden, bis die 3,5 Millionen Menschen alle Sicherheitsscans durchlaufen und ihren Platz im Stadion gefunden haben. Die Dämmerung setzt ein, gleichzeitig springt die Bühnenbeleuchtung an. Aruke hat das 1000-mal im Stream gesehen. Sie kennt den Ablauf. Es ist jedes Mal dasselbe. Riva wird wie eine Göttin hereingeführt. Eine wandelnde Gaudi-Kathedrale mit skandalösem Kopfschmuck und raffinierten Outfits. Aus den Lautsprechern tönt eine tiefe Stimme, körperlos wie die Stimme im Kopf. Genauso soll sie auch klingen. Die Stimme erklärt, was in Riva vorgeht. Technisch und schauspielerisch ist alles wie immer sehr gut gemacht. Riva spielt das hochkonzentrierte Genie, wirft ihre Kleidung wie heute ab. Am Ende bleibt nur ein nackter, komprimierter Kern übrig. Etwas, was zusammengekauert auf der Bühne liegt, als wäre es gerade erst geboren worden und daher noch vollkommen frei von den Fesseln der Welt. Genau wie alle im Stadion sind auch die Unerschütterlichen von der Darbietung überwältigt. Das Stadion, die Bühne, das Publikum, alles verschwindet in der aufsteigenden Dunkelheit. Für Aruke fühlt es sich so an, als wäre sie mit Riva jetzt ganz allein in einem winzigen Raum. Sie weiß, dass jeder Mensch im Stadion diese Intimität erlebt. Sie kennt die Show nicht nur in- und auswendig, sie hat sie auch mehrfach analysiert und kam dabei immer zu dem gleichen Schluss. Alles ist minutiös geplant. Jede Person soll sich genauso fühlen wie Aruke, so als wäre sie intim mit Riva. Und obwohl Aruke das weiß, fällt sie jedes Mal wieder darauf herein. Sie vermutet, dass bei VR-Brillen mit Winkeln und Perspektiven getrickst werden kann. Nie hat sie erwartet, dass es sich live oder über die Bildschirme im Stadion genauso anfühlt. Mit pulsierenden Körpern, nur Meter voneinander entfernt, funktioniert es sogar besser. Die Megaceleb fühlt sich unerträglich nah und hyperreal an, als könnten sie gegenseitig ihren Atem schmecken, den Herzschlag hören. Aruke erstarrt. Um Riva wird eine Isolationskabine aufgebaut. Aruke ist davon überzeugt, zusammen mit der Megaceleb eingesperrt zu werden. Danach wird das Tier hereingeführt. Jedes Mal eine andere Spezies, immer etwas Modifiziertes. Eine unbekannte Kreuzung, oft mit sichtbaren Nähten. Aruke vermutet, neben Operationen benutzen sie Substanzen, mit denen sie Tiere entwickeln, wie ein durcheinandergebrachtes Puzzle. Was sie heute hereinbringen, ist zunächst nicht sichtbar. Das Tier befindet sich in einer etwa 4 Meter hohen und 2 Meter breiten Kiste. Für gewöhnlich werden sie gut sichtbar in Ketten hereingeführt. Die Kiste dient dem Spannungsaufbau. Aruke weiß das und trotzdem bricht ihr der Schweiß aus. Die Abweichung irritiert sie. Sie glaubt, zusammen mit Riva dicht gedrängt in einer schmalen Zelle zu sitzen und zugleich Teil des Publikums zu sein. Das bedeutet, sie sieht und sie sieht nicht. Ihr Körper registriert das Vibrieren der Bühne, vernimmt das Tiergebrüll. Doch weder die Geräusche noch die Vibrationen kann ihr Gehirn richtig verarbeiten. Sie weiß, gleich ist es soweit. Kabine und Kiste werden zusätzlich abgedeckt, mit einem Tuch oder einer Plane. Und sobald die Abdeckung an Seilen heruntergelassen wird, beginnt die eigentliche Show. Symbiom 2090. Was ist mit ihr? Gib mir jetzt bloß nicht dieses Bizarro-Gelaber, das in diesem Camp üblich ist. Die Stimme klingt wie Veras. Kälte wächst durch alle Schläuche, wächst vom Gehirn bis in den Mund. Prima kann sich nicht rühren, weder sprechen noch die Augen schließen. Was passiert mit mir? Panik vereist ihr Inneres, zieht wie Packeis vom Hals in den Bauch und von da in alle Gliedmaßen. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Ist das die Stimme ihrer Mutter? Prima reißt die gefrorenen Lider auf. Ihre Mutter beugt sich tief in ihr Gesicht. Helens Blicke jagen umher, als suchten sie etwas. Prima riecht den chemischen Geruch des Labors und registriert die Schweißperlen, die sich auf dem graublonden Haaransatz sammeln. Ihre Mutter hat Angst. Ich soll dich fragen, ob du etwas geträumt hast. Prima gelingt es, die Pupillen zu bewegen. Das ist gut, sagt Helen, als hätte Prima etwas Wunderbares vollbracht. Wir müssen dich wach halten, sonst fällst du in einen Schlaf, bei dem du nicht weißt, ob du wach bist oder nicht. Ich bin so froh, dass du nichts geträumt hast. Wenn du 2 Stunden am Stück wach bleibst, brauchen wir den Hubschrauber nicht. Hörst du? Tönt es von hinten. Prima bewegt die Augen, kann Vera aber nicht ausmachen. Dann brauchen wir dich nicht ausfliegen, sagt Helen. Vera hat sich bereit erklärt, dich im Notfall zu begleiten. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Du bist wach. Ihre Mutter sagt das emotionslos. Das verrät Prima, dass sie sich Sorgen macht. Um Prima oder darum, nicht zurück ins Labor zu können. Du bist seit fast 10 Minuten wach und kommst mir ziemlich klar vor, sagt Helen. Prima nickt. Das hätte sie besser nicht tun sollen. Dunkelheit spült in Wellen durch ihr Gehirn. Sie versucht, die Augen offen zu halten. Blitzlichter. Dann ein Krachen, das nur innen existiert. Helen lächelt. Gut, gut. Sie schweigen eine Weile. Prima hat das Gefühl, alles hebt und senkt sich. Ihr wird schlecht. Sie beißt die Zähne zusammen. Du hast ihr geholfen, dem anderen Mädchen. Helen klingt weit entfernt. Das andere Mädchen, denkt Prima. Welches andere Mädchen? Soll ich aufhören? Fragt Helen besorgt, als würde Prima schief gucken. Dr. Cabral hat gesagt, du sollst dich nicht überanstrengen. Wenn es zu viel wird, sagst du es, okay? Prima denkt darüber nach. Gedanken wandern durch lange Kabel. Sie hat das Gefühl, jemand hat ihr Gehirn zu Würfeln geschnitten. Aber das ist nicht dasselbe, wie etwas anstrengend zu finden. Sie traut sich nicht zu blinzeln oder den Kopf zu bewegen, also hebt sie die Mundwinkel. Helen versteht. Gut machst du das. Die Stimme der Mutter fühlt sich an wie etwas Heißes, das von innen gegen Primas Brustkorb gedrückt wird. Da schiebt sich etwas Neues ins Gesichtsfeld. Ein Kopf ohne Gesicht. Feine Tentakel bedecken wie Tasthärchen die gesamte Oberfläche. Es lacht. Ein zitterndes Lachen, das aus dem Kopf flattert und nicht zu enden scheint. Dann endet es. Der Kopf wendet sich Prima zu, schaut ohne Augen. Mein Gehirn ist beschädigt, erkennt Prima. Irgendwas stimmt damit nicht. Ist das der Schlaf, bei dem ich nicht weiß, ob ich wach bin oder träume? Nein, das ist das Neurobiest. Dann nun, bist du das? Sie haben gesagt, es hat mich gerettet. Du lässt das Neurobiest rein, wenn du so redest. Tu das nicht. Nein, Prima, du bist das. Aus dir spricht das Neurobiest. Sperr es aus deinen Gedanken. Tanun, wenn du dich wehrst, kannst du es aussperren. Nein, das werde ich nicht. Ich möchte leben. Stehst du jetzt auf ihrer Seite? Sie halten dich gefangen. Das ist Quatsch, Prima. Das weißt du. Sie haben von uns genommen. Zellen, Stammzellen. Ich muss weg hier. Wohin willst du? Ich werde weglaufen, einen Multikopter zurück nach Berlin nehmen. Du kannst nirgendwo hin. Das Neurobiest ist auch in dir. Prima möchte schreien. Kein einziger Laut entweicht ihr. Nur im Kopf hört sie es. Ein Krachen. Ein nach innen geleiteter Stromschlag. Er lässt Gedanken zerspringen. Ihr wird schwindelig. Mit dem Gesicht voran stürzt sie ins Leere. Nicht einschlafen. nicht einschlafen. Liebes Publikum, der Übergang von einem Bewusstsein zu einem anderen ist ein seltsames Ritual. Lassen Sie es zu. Gehen Sie immer weiter. Ein Wechsel der Zustände. Instinktiv wollen Sie umkehren. Glauben Sie mir, ich will es auch. Umkehren. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas mache, auch wenn es sich jedes Mal so anfühlt. Gerüche stürzen auf mich ein, süß, weich, ölig, eine Schwere, dann Wärme. Mir wird heiß. Ich halte es kaum aus. Mein Körper kann nicht mehr unterscheiden, ob ihm heiß oder kalt ist. Ein Gefühl von Beklemmung schießt in mir hoch. Ich glaube, in einer Masse zu versinken, bis ich vollkommen davon eingeschlossen bin. Ich spüre, dass ich nicht mehr allein bin. Und da weiß ich, dass es passiert. Das Bewusstsein eines Lebewesens ist so groß, so raffiniert, dass es eine ganze Welt hervorbringt. Unbekannte Gerüche fallen über mich her, steigen mir zu Kopf. Davon betäubt sinke ich immer tiefer. Farben blitzen auf, als wären es visualisierte Drogen. Mir wird schwindelig von den Farben und dem Duft. Ich spüre meinen neuen Körper, als wäre er schon immer mein Körper gewesen. Aber das ist nicht mein Körper. Ich reiße die Augen auf, ohne mich zu erinnern, sie davor geschlossen zu haben. Ich stehe auf einer ebenen Fläche, die grell reflektiert, weil sie von unzähligen Scheinwerfern angestrahlt wird. Vor mir liegt ein Meer aus Dunkelheit. Daraus strömen unzählige Geräusche. Ich weiß, das Meer ist voll mit Körpern. Ich weiß, dass ich mich vor so einem Meer in Acht nehmen muss. Es ist das gefährlichste Meer auf dieser Welt. Vorsichtig setze ich mich in Bewegung. Meine Schritte erschüttern den Boden. Es ist gar nicht so einfach, diesen massigen Körper zu bewegen. Ich wage es nicht, hinunterzuschauen. Befinde ich mich in einem Albtraum? Ich fürchte, ein Monster zu sein. Mein Blick schweift über den Boden und erhascht einen haarigen Fuß. Riesige Nägel. Ich gehe fast lautlos auf vier Füßen, setze mit den Zehenspitzen auf. Hinter den Zehenspitzen an der Unterseite des Fußes spüre ich ein dickes, federndes Polster. Das Polster absorbiert beim Auftreten die Wucht meines Gewichts. Ich laufe auf hufähnlichen Zehen. Ihr unregelmäßiges Profil gibt mir Halt auf der glatten Oberfläche des Bodens. Ich spüre, wie die Augen des dunklen Meers auf mir ruhen. Solche Augen verfolgen mit Spannung jeden meiner Schritte. Ich weiß, was ich tun muss. Ich tue es, obwohl ein beträchtlicher Teil von mir sich dagegen sträubt. Wegen des reflektierenden Bodens kann ich nur schwer sehen. Ich höre Rufe, Schreie. Sie kommen aus der Dunkelheit. Ich verstehe sie nicht. Es ist eine fremde Sprache. Ich weiß, ich muss Dinge tun. Ich muss. Ein furchtbares Rauschen ertönt, als würden Wellen gegen Stein klatschen. Ich weiß, es sind viele, viele Lebewesen im Meer und sie glotzen mich an, verursachen einen Lärm, der Schädelknochen auseinandertreibt. Ich schwanke. Verzerrte Gesichter tauchen aus dem Meer auf, plötzlich so nah. Sie atmen dieselbe Luft, eine Luft, die sich wie Nadeln durch meine Lungen bohrt. Bei der Vorstellung, jemand von ihnen könnte mich berühren, wird mir übel. Ich muss raus hier. Stattdessen warte ich auf sie. Sie werden aufstehen und mich berühren. Überall grapschende Hände und offene Münder, aus denen entsetzliche Gerüche steigen. Aus der Dunkelheit kommen sie zu mir. Groteske Kreaturen mit ekelhaften Gliedmaßen. Sie bellen in einer Sprache, die ich immer noch nicht verstehe. Sie starren mich an mit ihren Lochaugen. Sobald sie sich nähern, ist da ein giftiger Geruch. Aber ich bleibe still. Lasse sie an mich heran. Sie greifen in mein Fell, klettern auf mich. Wellen aus Ekel überspülen meinen Körper. Ich zittere, spüre eine Panikattacke im toten Winkel. Aber solange ich nicht hinsehe, kommt sie nicht durch.